Radio Reisen.
Ja, und in der ersten Stunde von Domradio Reisen, da sind wir unterwegs in Oberbayern auf der Winkelmoosalm. Und da nehmen wir Sie gleich mit, nicht nur auf die Pisten, sondern auch ein bisschen abseits davon. Mein Name ist Heike Sikoni, schön, dass Sie mitreisen. Heute nehmen wir Sie in der Sendung Reisen mit ins schöne Chiemgau und zwar nach Reit im Winkel. Das ist jedes Jahr das Ziel von hunderttausenden Touristen, die zum Wandern kommen, zum Skilaufen oder einfach nur um die gute Luft zu genießen. Das ist aber auch die Heimat von den Einheimischen natürlich, unter anderem von Rosi Mittermeier, von Evi Sachenbacher oder Margot Helmich. Und auch von Marlies Speicher, mit der war Tobias Fricke unterwegs.
Die Augen von Marlies Speicher strahlen mit der Nachmittagssonne um die Wette. Die gebürtige Reit im Winklerin liebt ihre Heimat. Um mir das zu zeigen, hat sie mich hoch auf die Winkelmoosalm mitgenommen, auf 1200 Meter. Der Schnee knirscht unter unseren Schuhen. In einiger Entfernung ziehen ein paar hartnäckige Skiläufer trotz der vorgerückten Stunde am späten Nachmittag ihre letzten Spuren auf der kinderleichten Piste.
Yes. Also, schöner geht's nimmer, oder? Das ist sagenhaft. Und ich gebe immer gern den Tipp, gerne hier mal nachmittags um 3, 4 hochfahren. Dann auf der Traunsteiner Hütte da vorne Brotzeit machen, den Sonnenuntergang beobachten hier an den Loferer Steinbergen. Das wechselt dann von hellrosa bis dunkelpink, gibt es da alle Farben und diese Stille und diese Ruhe hier abends, ist fantastisch. Gell?
Hier oben gibt es für die Wintersportler oder im Sommer für die Fahrradfahrer Einkehrmöglichkeiten. Auch Hotelbetten stehen zur Verfügung. Im ehemaligen Elternhaus von Rosi Mittermeier wohnen heute die Angestellten eines Gasthauses. Sogar die Bundeswehr hat auf der Winkelmoosalm ein Haus. Soldaten lernen hier das Skilaufen. Alles bettet sich perfekt in die alpine Bergwelt ein. Obwohl, ein Gebäude sticht doch hervor, das man vom Stil hier oben nicht erwartet. Es hat ein Dach wie eine Skisprungschanze und es ist eine Kirche.
Die ist in den 60er Jahren, als das so richtig hier Fahrt aufgenommen hat mit dem Skitourismus, hat unser Pfarrer Gruber hier unten, er war recht rührig, hat gedacht, es braucht hier oben einen Platz, wo die Sportler zur Einkehr zur Ruhe kommen. Damals schon hat er so schön entschleunigt gedacht, hat den Kardinal Döpfner überredet und es hat dann 6 Jahre gedauert, also 1966 ist diese Kapelle St. Johann im Gebirge gebaut worden.
Heute ist der Zugang zu dieser futuristischen Kirche ausnahmsweise nicht möglich, aber die Fremdenführerin und Skilanglauflehrerin kennt noch eine winzige Kapelle ganz in der Nähe.
Dürfte normalerweise offen sein, ich hoffe, ja. In Reit-im-Winkel ist nämlich auch toll, hier bei uns in Bayern überhaupt und in Reit-im-Winkel auch speziell, dass die Kapellen offen sind und die sind alle tipptopp hergerichtet. Schau mal, das ist ein Schmuckstück, oder? Ein Kleinod und ein Schmuckstück und du hast die Bauernheiligen hier.
Die Kapelle ist so klein, dass nicht mehr Kirchenbänke darin sind, dafür große Gemälde von Schutzheiligen speziell für Bauern an den Wänden und ein großes Gästebuch. Auch im Winter wird hier dieser Ort der Ruhe aufgesucht. Davon zeugen die aktuellen Einträge.
Schau her, Dank für diese schönen Tage. Gell? Oder Hilf, Heilige Maria, weil wir gerade an der stehen, steh uns bei und hilf uns. Dann wird auch gern für kranke Angehörige ein Satz eingetragen. Gell?
Genau. Die meisten Einträge stammen von den deutschen Gästen, die hier ein Gebet oder eine Notiz hinterlassen haben. Ansonsten ist das Publikum international. Dabei ist neben der Natur vor allem der nahegelegene Ort Reit im Winkel beliebt. Ski- und Wandertouristen finden hier Unterkünfte aller Preiskategorien. Marlies will mir heute noch das Ortszentrum und das Skimuseum zeigen.
Vom Baustil her, du siehst es an den Dächern, das ist ganz strenge Bauvorschriften und der Stil ist gewahrt. Man sieht keine größeren Bausünden. Es sind ganz wenige, sind jetzt hier, du siehst vielleicht 1, 2 Häuser, die renovierungsbedürftig sind. Der Rest, wenn du schaust, ist alles ganz liebevoll im alten Stil erhalten. Gell?
Das oberbayerische Örtchen Reit im Winkel von Marlies Speicher hat sich Tobias Fricke führen lassen. Und weil der Kollege immer wieder neu auf der Suche nach Skigebieten ist, die er mit der ganzen Familie befahren kann, wollen wir gleich mal hören, was er so über das Wintersporterlebnis in Reit im Winkel zu berichten hat. Vorher lässt er sich aber noch von Marlies Speicher den Ortskern von Reit im Winkel zeigen. In Domradio Reisender nehmen wir Sie ja heute in der ersten Stunde mit in die winterliche Welt der Chiemgauer Alpen. Der Kollege Tobias Fricke war unterwegs mit der gebürtigen Reitimwinklerin Marlies Speicher. Unter anderem waren Sie eben schon auf der Winkelmoosalm. Das ist in der kalten Jahreszeit ein Familienskigebiet. Dabei haben Sie unter anderem eine winzige Kapelle besucht. Jetzt nehmen uns die beiden mit in den Ortskern von Reitimwinkel.
Die kleine Gemeinde in Oberbayern liegt auf etwa 700 Höhenmetern und ist eingekesselt von den Bergen, weswegen Reitimwinkel im Winter auch als Schneeloch bekannt ist. Die strengen Bauvorschriften sorgen dafür, dass keine Bausünden im Ort stehen, sondern der alte Bestand möglichst erhalten bleibt. Mit Marlies Speicher schlendere ich an der alten Schmiede vorbei. Das Haus stammt von 1496. Inzwischen ist es ein feines Restaurant. Schräg gegenüber gingen einst die Kinder aus Reitimwinkel in die Schule. Allerdings nicht lange, erklärt die Fremdenführerin.
Wir stehen hier vor dem alten Bauernhof. Hier war 1738 beim Müllerbauern das erste Klassenzimmer, die erste Schulklasse hier. Und da hieß es ganz nett in den alten Schriften, aufgrund der harten Wetterbedingungen der Schulwege, der schweren Schulwege, der vielen Arbeit hier und halte ich fest, Tobias, des Desinteresses der Eltern, wurde die Schule alsbald geschlossen.
Geschlossen ist um diese Uhrzeit auch noch das Skimuseum. Deswegen streifen wir so lange noch über den Friedhof. Der ist zum Publikumsmagneten geworden für die Fans von Volkssängerin Maria Hellwig. Der Schnee liegt ziemlich hoch auf den Gräbern. Hier und da lugt ein Metallkreuz aus dem Schneehügel. Holzkreuze würden nicht lange halten.
Das ist jetzt von der Maria Hellwig das Grab. Und wenn du schaust, der erste Mann, der Sepp Fischer, schau dir das an. Schneidiger Bursch, gell? Und der zweite Mann, der Adi Hellwig, das war ja dann auch ihr Manager. Genau. Aber es ist fast so ein klein wenig Pilgerstätte hier für viele Gäste, die Fans. Und du siehst hier
so
diese Palmen.
Top in Schuss ist es nicht.
Ja, weißt du warum? Weil bis Donnerstag war ja teilweise voll Schnee bedeckt. Es geht dann ganz schnell.
Auch wenn der Schnee uns hier etwas die Sicht versperrt, ist er aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Der Skisport wird ganz groß geschrieben. Deswegen leistet sich die Gemeinde ein umfangreiches Museum, das aus vergangenen Zeiten erzählt. Der Eintritt ist kostenlos und mit dem ehrenamtlichen Engagement von Franz Höflinger und anderen Freiwilligen kann der Betrieb aufrechterhalten werden. Zum einen werden die erfolgreichen Reitimwinkler mit Fotos, Medaillen und ihren erfolgreichen Wintersportgeräten geehrt.
Es ist eine Galerie von Reitimwinkler-Skisportlern, die allesamt, jetzt zähle ich es gar nicht durch, ungefähr 15, würde ich sagen, mindestens deutsche Meister gewesen sind. Andererseits aber auch Olympiateilnehmer und mit der Rose Mittermeier ist er auch Olympiasieger.
Das Museum zeigt aber auch ganz allgemein die Entwicklung des Skilaufens. Angefangen hatte die Fortbewegung auf Holzbrettern ja nicht als Sport, sondern war eine pragmatische Variante, sich zügig auf Schnee fortzubewegen.
Den speziellen Skischuh hat es ja lange nicht gegeben. Dann hat man also den umgeformt, sodass wir dort die entsprechenden Bindungen haben halt finden können. Aber es sind jetzt gehbare Schuhe. Leichter als natürlich die heutigen etwas sperrigen Skischuhe sind.
Und dann findet sich noch ein kurioses Stück in der Sammlung. Es handelt sich um einen Ski und einen Schuh aus dem Jahr 1969 mit edlem Fell bespannt.
Ein Ski mit Ocelotfell bespannt, den angeblich die Kaiserin Faradiva aus Persien benutzt hat. Entsprechend die Schuhe dazu und damit kann man sich vorstellen, dass man da zumindest Aufsehen erregt.
Auf alle Fälle war der Preis für damalige Verhältnisse aufsehenerregend. 2400 D-Mark kostete 1969 das handgefertigte Set für die Kaiserin. Nach einem ausgiebigen Besuch des Skimuseums führt mich meine Fremdenführerin Marlies zum Abschluss noch in die Kirche St. Pankratius. Ein helles, freundliches Gotteshaus aus dem Jahr 1689. Bis heute ist Pankratius Namensgeber für viele Jungs in der Gemeinde.
Es gibt im Ort ganz viele Pankrats, die werden Graz gerufen als Spitzname. Graz hört sich wahrscheinlich in deinen Ohren komisch an, oder? Pankrats, gell? Genau. Und es war ja ein Märtyrer, ein Waisenjunge, der nach Rom kam und der früh verstorben ist und ist Namenspatron in vielen Kirchen im alpenländischen Raum, also auch in Italien, Südtirol und auch hier bei uns in Reitimwinkel.
Besonders ist für den Besucher auch die Krippe, die nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit aufgebaut bleibt.
Diese Krippe hier, seit dem 17. Jahrhundert gibt es schon diese Tradition der Krippe in Reitimwinkel. Also das wirklich Schöne ist, die wird gewechselt jahreszeitlich. Das kann alle paar Tage, alle paar Wochen sein, je nach Kirchenthema. Alles handgemacht, gell? Also mit großer Liebe und Sorgfalt hergerichtet. Und als Kinder, wenn wir uns davor nicht ruhig halten konnten, dann war das hier immer ein super Ort, um zu schauen.
Ja, da hört man doch eine Marlies Speicher, die immer noch in Irreit im Winkel verliebt ist. Das ist auch wirklich eine tolle Umgebung, aber wer jetzt zwischen den Jahren hinfahren will, der hat wahrscheinlich Wintersport im Kopf. Und was man da auf und neben den Pisten so geboten bekommt, davon erzählt uns Tobias Fricke gleich. Mit Heike Sikoni, hallo, ja, und in der ersten Stunde von Domradio Reisen sind wir ja unterwegs in Reit im Winkel, und dass man da im wahrsten Sinne des Wortes Grenzerfahrungen machen kann, das hat Tobias Fricke festgestellt, denn schließlich liegt Reit im Winkel ja direkt an der Grenze zu Österreich oder besser gesagt im Dreiländereck, und davon erzählt er uns gleich. Nicht immer läuft ja politisch alles glatt zwischen Deutschland und Österreich, wovon man aber nichts merkt, wenn man sich im grenzübergreifenden Skigebiet Winkelmoos-Almsteinplatte befindet. Das Skigebiet liegt im sogenannten Dreiländereck von Bayern, dem Salzburger Land und Tirol. Und wir haben mal unseren Pistentester dahin geschickt. Tobias Frick, hallo.
Hallo Heike.
Du suchst ja immer nach familienfreundlichen Pisten. Bist du denn da fündig geworden?
Ja, also zumindest habe ich erstmal sehr gepflegte Skipisten vorgefunden. Das mit der Familienfreundlichkeit, das muss man uns nochmal genauer anschauen. Deswegen habe ich mich mit Matthias Auer getroffen. Das ist der Leiter der Skischule Reit im Winkel. Und wir sind jetzt da im Moment auf so 1200 Meter mit der Gondel raufgefahren und sitzen im Skilift.
Das ist ein ideales Gelände. Wir haben hier einen ersten Lift, einen Rossalm-Lift, der 1,7 Kilometer lang ist, ein sehr flaches Gelände, ein sehr breites Gelände, und es ist ideal für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene.
Also das klingt nach typischem Übungsgelände, ideal für Kinder und Anfänger. Wie sieht es mit Erwachsenen aus?
Ja, genau, das war auch dann mein Gedanke. Ist man da vielleicht nicht ein bisschen unterfordert als Erwachsener, wenn man schon ein bisschen was kann? Da habe ich mal wahllos eine Mutter gefragt, die schon einige Tage hier Urlaub gemacht hat.
Das ist ein schönes kleines Skigebiet, vor allen Dingen hier Winkelmoosalm und Steinplatte, dann ist auch für Fortgeschrittene sehr gut. Also die Skischule ist sehr reizvoll, die sind super nett für die Kinder, also es passt einfach alles, und vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt es halt auch super.
Ja, also da waren jetzt schon einige Aspekte drin. Es gibt für jeden etwas. Die Skischule kümmert sich gut um die Kinder, sodass die Eltern auch dann mal in Ruhe fahren können. Preis und Leistung sind in Ordnung. Skifahren oder Snowboarden ist ja überhaupt nicht billig, also ganz im Gegenteil. Und da hilft es doch, wenn man keine Liftkarte kaufen muss mit 500 Pistenkilometern, die man dann am Ende sowieso nicht abfahren kann. Sondern für wen das kleine Gebiet auf der deutschen Seite in Bayern reicht, der zahlt auch nur da. Wer es größer möchte, zahlt für Österreich mit. Und da fahren wir jetzt mit dem Skischulleiter rüber. Dafür brauchen wir einen weiteren Sessellift, der modernste Deutschlands, fast so bequem wie ein Fernsehsessel.
Das ist ein Fernsehsessel, ja, mit automatischer Schließung von vom Liftbügel. Fängt unten am Einstieg auch schon an. Kommt von oben ein Sensor, ein Laser, der dann das ganze Förderband hebt, damit die Kinder eine geringe Einstiegshöhe haben.
Ja, Technik, die begeisternd klingt. Und damit kommt man dann bis an die Grenze nach Salzburg, inklusive Grenzkontrollen?
Ja, also Grenzkontrollen gibt es da jetzt keine. Es gibt nur so ein Hinweisschild, dass man ab einem gewissen Punkt das erweiterte Liftticket braucht. Und wenn man das hat, dann kann man auch das schön ausfahren auf anspruchsvollen Pisten. Die sind breit, es sind schwarze und rote dabei. Und es gibt sogar einen großen Funpark mit allen Buckeln und Schikanen.
Ja, und dann lass uns gleich aber mal klären, wie das denn so ist mit den Einkehrmöglichkeiten auf der deutschen und auf der österreichischen Seite. Interessiert mich immer am meisten. Mhm. Und natürlich auch mit der längsten Abfahrt durch beide Länder. Und wie so dein Fazit aussieht. Du bleibst ja noch einen Moment hier und dann sprechen wir gleich weiter.
Gerne.
Im Chiemgau liegt der malerische Ort Reit im Winkel, den wir heute in dieser Sendung schon vorgestellt haben. Im Winter ist er natürlich vor allem beliebt, weil das der Ausgangspunkt ist für elegante Schwünge durch den Schnee und natürlich auch für den Einkehrschwung. Tobias Fricke war dort und hat uns eben schon davon berichtet, dass es ein grenzübergreifendes Skigebiet ist mit allen Schwierigkeitsgraden, mit dem modernsten Sessellift Deutschlands. Und Tobias, gibt es noch mehr Superlative?
Ja, und zwar erklärt mir der Leiter der Skischule Reit im Winkel, Matthias Auer, dass man richtig lange am Stück fahren kann, ohne einen Lift zu benutzen oder gar die Skier abzuschnallen oder im schlimmsten Fall sogar ein Stück zu gehen. Das geht überhaupt nicht bei Skifahrern, die sind nämlich faul. Sonst kann man auch direkt Langlauf machen. Ist hier aber überhaupt kein Problem, es ist perfekt zwischen Steinplatte und Winkelmoosalm.
Wir haben von hier, von oben, vom Gipfel auf der Steinplatte die längste Abfahrt von Österreich nach Deutschland. 12 Kilometer kann man alles an einem Stück fahren und bis ins Tal. Also man braucht keinen Lift mehr, um wirklich jetzt ganz runter ins Tal zu kommen.
Auf der anderen Seite sind die Aufstiegsanlagen dort völlig in Ordnung. Es gibt hier und da vielleicht noch mal ein älteres Modell ohne Sitzheizung und ohne Wetterschutzhaube. Stört mich unter Umständen nicht, aber Matthias Auer, mit dem sitze ich nämlich hier in einem Lift, der noch nicht ganz so modern ist.
Ich genieße einen Sessellift ohne Wetterschutzhaube genauso wie einen mit.
Auch bei eisigem Wind und Schneefall?
Auch bei eisigem Wind und Schneefall. Ich liebe es, draußen zu sein und wirklich die Natur mitzubekommen. Wirklich, und egal wie kalt es ist.
Das ist ja ein ganz zäher Begleiter, den du da bei dir hattest. Lass uns aber noch mal über die angenehmste Seite des Skisportredens, finde ich, über den schönen warmen Aufenthalt in einer Hütte.
Ja, gerne. Angebot ist groß, mit allen Niveaus. Und zum Abschluss des Tages gönnen wir uns auch mal was.
Der Einkehrsprung rundet einen schönen Skitag ab und gehört natürlich dazu. Ja. Wir haben hier auf der Steinplatte insgesamt über 10 Hütten. Von der Selbstbedienung hin bis zum Bedienung, das Restaurant ist alles dabei und man bekommt bayerische und Tiroler Spezialitäten.
Also sehr lecker, aber ich liebe ja auch die Sprache der Berge. Bayerisch, gut, das kennen wir von der CSU wahrscheinlich, aber die Bedienung hier auf der österreichischen Seite, ist das nicht herrlich?
Dazu sitzen,
ja.
Auf einem Hochtisch oder da unten bei den zwei, ja. Herrschaften. Ja.
Bei die zwei Herrschaften, hast du die dazu gesetzt?
Ja, ich habe mich dazu gesetzt.
Ich stimme dir da voll zu, ich höre das auch gerne, Tobias. Wollen wir doch nochmal ein Resümee ziehen, Fazit.
Ja, klar. Gerne.
Also fangen wir mal an, Familienfreundlichkeit.
Sehr gut, für alle Ski- und Snowboardfahrer ist was dabei, die Kinder sind gut betreut, Preis-Leistung ist fair. Allerdings, und das finde ich nicht so optimal, gibt es kaum Unterkünfte in unmittelbarer Nähe zum Skizentrum. Da ist wieder der Punkt mit der Faulheit. Also die meisten Betten sind in Reit im Winkel und von dort muss sich dann die Masse im Skibus oder per Auto zum Berg bewegen. Und was mir auch aufgefallen ist, die Verständigung per Handy ist fast unmöglich auf der bayerischen Seite. In Österreich kein Problem, aber auf der bayerischen Seite, ich habe da keinen gescheiten Empfang hinbekommen. Und manchmal muss man sich ja als Familie unter Umständen auch mal absprechen. Das ist da noch ein bisschen altmodisch.
Und Schneesicherheit?
Zweigeteilt. Auf der österreichischen Seite kein Problem, denn dort kann man die Pisten maschinell beschneien. Kunstschnee soll man ja nicht mehr sagen. Auf deutscher Seite vertraut man da ganz auf Naturschnee. Und das kann kritisch sein, wenn Frau Holle Zicken macht. Also im Zweifel muss man 25 Minuten im Auto nach Österreich zurücklegen, wenn auf der bayerischen Seite kein Schnee liegt.
Punkt 3, Gastronomie in den Hütten- und Bergrestaurants.
Ja, das meiste hat mir gut gefallen. Effizienter Service, das geht immer ganz zack, zack. Man bestellt und dann kommt direkt im nächsten Moment schon das Essen aus der Tür, weil das alles über Funk abgestimmt ist. Die Portionen sind groß, uriges Ambiente. Ich war aber lieber in den österreichischen Hütten, muss ich sagen. Dort war es auch ein bisschen günstiger als in Bayern.
Und Gesamtnote?
Gut, vor allem, wenn man noch nicht so geübte Skifahrer oder Snowboarder dabei hat. Die Sache mit der fehlenden Beschneiung auf der bayerischen Seite muss man einkalkulieren. Das ist ein Manko. Da sollte man sich drauf einstellen.
Gut, lautet also das Fazit von Tobias Fricke. Er hat uns heute mitgenommen in den Chiemgau, da wo man lecker essen und schön fahren kann und wo auch Anfänger und Fortgeschrittene einen schönen Skiurlaub verbringen können. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, und in der ersten Stunde von Domradio Reisen, da waren wir unterwegs in Oberbayern auf der Winkelmoosalm. Und in unserer Reise durch den Schnee, da ziehen wir jetzt weiter nach Österreich. Aber nicht zum Skifahren, sondern zum Schneeschuhwandern und Hirsche gucken. Und unsere nächste Station auf unserer Domradio-Reise in den Schnee ist jetzt der Großglockner. Der ist nicht nur Österreichs höchster Berg, sondern auch von weiteren hohen Bergen umgeben. Natürlich kann man da das tun, was man auf hohen Bergen im Winter gerne so macht. Skifahren zum Beispiel. Schöne Hänge und Pisten, auf denen man runterschwingen kann. Man kann es aber auch ruhiger angehen lassen und ja, regelrecht mystische Momente erleben, zum Beispiel bei einem Schneeschuh-Trekking mit dem Wildhüter des Nationalparks Hohe Tauern. Wenn nämlich dann Gämse über Schneefelder springen, Steinböcke sich hinter Steinen und Schneehasen im Schnee verstecken, dann ist auch Barbara Wiedemann dabei und staunt.
Also da sieht man eine Spur vom Schneehasen, leicht zu erkennen, weil zwei Pfoten sind nebeneinander, zwei hintereinander. Die nebeneinander sind die Hinterfüße, die hintereinander die Vorderfüße. Und man sieht, der Schneehase lebt auf großem Fuß, weil er hat also ganz dicht behaarte Zehen und eine große Trittfläche, so wie wir die Schneeschuhe haben, damit er nicht einsinkt.
Schneeschuhe haben wir auch an, auch wenn ich damit nicht dem Fuchs davonlaufen könnte. Aber ich bin ja auch kein Schneehase, sondern mit Nationalparkranger Georg Ranig unterwegs, um die Natur abseits der Lifte und Skipisten im Nationalpark Hohe Tauern zu ergründen. Das Skigebiet um den Großglockner haben wir bereits hinter uns gelassen. Die Musik aus den Lautsprechern der Hütten ist verstummt. Atemlos sind wir nun selber auf unserem Weg durch die winterliche Naturlandschaft.
Und wir sind da jetzt unterwegs Richtung Wildruhegebiet, weil da haben wir also das Skigebiet auf dieser Seite und auf der hinteren Seite des Tales unberührt. Und da ist ein Wildruhegebiet, damit sich die Gams Stormbeck Schneehörn dann auch irgendwo zurückziehen können.
Im Rückzugsgebiet von Gams und Co. ist es schön still. Nur das knarzige Knirschen der Schneeschuhe begleitet uns. Bevor wir unseren Blick nach oben in die Bergwand richten, um Gämse oder Steinböcke zu entdecken, lernen wir aber erst einmal die Spuren im Schnee zu deuten. Hund oder Wildtier? Welcher Städter kann das schon genau unterscheiden? Für den Naturpark-Ranger ist das natürlich keine Frage.
Also da sehen wir, da ist der Fuchs, der kommt da vom Bach herauf, weil das Wasser ist für einen Fuchs auch immer interessant. Da sucht er nach, wenn sich irgendwo ein Frosch versteckt oder sonst was. Und auch andere Tiere müssen ja Wasser trinken gehen. Und da passt er also in der Nacht drauf.
Feldstecher, Stativ, Rucksack, Filzhut. Unser Ranger ist gut ausgerüstet. Seit über 20 Jahren arbeitet er im Nationalpark Hohe Tauern, nachdem er seinen Bürojob an den Nagel gehängt hat. Verstehen kann ich das gut. Hier, wo die Maus noch echt ist und nicht mit dem Computer verbunden. Draußen sein und die Natur spüren, in der auch eine klitzekleine Feder eine Bedeutung hat.
Eine Feder.
Eine Feder. Leicht braun. Wäre jetzt interessant. War sie von den Steinadler oder ist es ein Bartgeier? Der ist wahrscheinlich, hat der gerauft mit Raben oder irgendwas. Weil das sieht noch aus, als würde ihn das also gerupft. Und interessant ist das deshalb, weil wenn ich den jetzt in Bartgeier in Knallseisen Michael gebe, der kann sie also untersuchen und dann weiß man, wenn sie zum Beispiel von einem Bartgeier wäre, welcher Vogel hier unterwegs ist. Den nehmen wir jetzt mit.
Die Feder wird zur weiteren Erforschung eingesteckt und weiter geht's auf unseren Schneeschuhen, die ein bisschen an altmodische Tennisschläger erinnern. Der Weg wird steiler und schmaler, unten rauscht ein Gebirgsfluss, schräg am Hang stehen Lärchen, die irgendwie komisch gewachsen sind. Ein Wanderer unserer Schneeschuhgruppe rutscht aus und fällt hin. Kein Wunder, meint der Ranger, denn wir überqueren gerade ein mystisches Glocknerfeld.
Diese alten Lärchen, die stehen schief und das ist ja doch ganz außergewöhnlich. Die Geomantisten haben gesagt, dass hier also eine Kraftlinie durchgeht, aber eine negative. Und die bewirkt, dass es die Bäume so zu Boden zieht. Da sind auch schon die Goldgräber vorbeigekommen.
Ob die Goldgräber gewusst haben, dass sie da auf einer negativen Kraftlinie waren? Bis 700 Jahre sind die mystischen Lärchen alt und natürlich besteht das schief gewachsene Grüppchen auch aus der magischen Zahl 7. Ins Großglocknergebiet passen solch mystische Geschichten und würzen so manche Bergwanderung. Ob man dran glaubt oder nicht, ist dabei ziemlich egal. Wir kommen jetzt an eine Brücke, die ich auch ohne Schneeschuhe nicht gerne überqueren würde.
Müssen wir jetzt hier über diese Brücke gehen?
Ja.
Oh. Geht sich schon aus? Geht sich schon aus? Naja.
Müssen wir. Denn auf der anderen Seite des rauschenden Gebirgsflüsschens kommen wir tiefer in die Wildruhezone. Und dort kraxeln die Gämse gerne in der Bergwand rum.
So, also da drüben auf der abgewehten Stelle, da sieht man eine Gams.
Wo?
Gleich über den Bäumen. Da, wo der abgewehte Rücken ist, wo der Rücken beginnt, sieht man den dunklen Fleck. Ja, momentan der einzige, aber ich nehme an, dass da sicher noch welche in der Umgebung sind. Weil der Gams ist ja nicht der typische Einzelgänger, sondern das sind ja eigentlich in Gruppen.
Jetzt geht die nach rechts rüber, guckt.
Die haben Bums jetzt gehört. Und das ist jetzt auch ein typisches Verhalten. Die sehen, wir sind zum Bach übergegangen. Normalerweise, die meisten gehen oben hinein. Und die sehen uns da beim Bach und das macht sie schon nervös. Man sieht, sie flüchten nicht, aber sie fangen an zum Gehen.
Es wird neblig am Bergmassiv des Großen Fleißtals. Die Wolken hängen tief und lassen die hohen Bergwände verschwinden. Wetterumschwung in den Bergen. Plötzlich durchbricht ein Adler die Wolkendecke und zieht mit weiten Schwingen seine Kreise. Ein großartiger Anblick, wenn er nur nicht auf der Suche nach einem schmackhaften Schneehasen oder einem Gämslein wäre.
Und das ist eigentlich ein sicheres Zeichen, dass also eine Schlechtwetterfront kommt, wenn der Adler am Mittag so seine Kreise zieht. Also das heißt, er ist auch schon ein bisschen nervös. Er will heute noch was finden, weil wenn dann ein Nebel einfällt und so, dann ist für ihn die Jagd auch viel schwieriger. Er ist also da recht aktiv heute. Das schaut aus, der Wetterbericht wird recht haben und wir werden Schnee bekommen.
Das klingt jedenfalls nach überwältigenden Naturerlebnissen am Großglockner in Österreich. Und wir machen uns gleich noch ein paar tausend Kilometer weiter Richtung Norden nach Lappland. Dahin nehmen wir Sie mit. Wenn man an Winterurlaub in Schweden denkt, dann fällt manch einem vielleicht das Eishotel in Jukkasjärvi im Norden Schwedens ein. Das ist inzwischen ja ziemlich bekannt und in den Medien gewesen. Man kann aber noch viel mehr machen in Lappland als in dicken Thermosschlafsäcken im Riesen-Iglu auf Eisblöcken schlafen. 5 Gäste aus verschiedenen Gegenden Deutschlands sind nach Nordschweden gefahren, um die verschneite Natur hautnah zu erleben, beim Eisfischen, auf dem Hundeschlitten und zu Pferd. Und das alles im Schnitt bei minus 20 Grad.
So, komm ich hoch, Bein, das Bein ist der Wichtigste.
Theresa Jüttner ist noch nie geritten und hatte Angst vor Pferden. Aber die Isländer von Mats Berg und Kjerstin Nilsson sind so ruhig und zufrieden, dass sie schnell begeistert ist und sie Pferd Hildur in ihr Herz schließt. Die 20-Jährige genießt ihren Urlaub in Nordschweden.
Das ist unbeschreiblich. Man muss es eigentlich selber ausprobieren, damit man es weiß. Also es ist ja wirklich eine unglaubliche Stille. Und das ist total klasse. Also das hat man ja nirgendwo in Deutschland so. Und hier oben ist es halt wirklich Natur pur. Und jetzt bei so einem blauen Himmel und so mit der Natur, es ist echt klasse. Also mein Pferd ist zwar immer ein bisschen gerutscht, aber die haben das ja hier unter Kontrolle. Die wissen ja, was man machen muss. Von daher, das war ein schönes Gefühl.
Nach einem Tag zu Pferd im Wald folgt eine rasante Fahrt mit Motorschlitten über einen zugefrorenen See. Die Landschaft gleicht einer weißen Wüste, in der die Gruppe mit ihrem samischen Guide niemandem begegnet, außer Elchen und Rentieren. Am Bergsee angelangt, lernen sie von ihrem Reiseleiter, worauf es beim Eisfischen ankommt.
In this lake I've been fishing since I was a little child, so I know where to.
An diesem See fische ich schon seit meiner Kindheit. Deshalb weiß ich auch, wo ich ein Loch ins Eis bohren muss. Dann befreie ich das Loch vom Resteis und lasse die Angelschnur runter. Ich fische hier etwa 20 cm über dem Boden des Sees. Und dann warte ich, bis einer anbeißt. Das kann Wochen dauern oder ein paar Sekunden.
Auf Rentierfällen sitzen die Urlauber und versuchen ihr Glück. Alle bewegen nach Anleitung ihre Hand mit der Angel auf und ab, doch nichts tut sich. Auf jeden Fall haben sich jetzt die 5 Schichten aus langen Unterhosen und Pullovern gelohnt. Nur die Füße werden langsam kalt. Spaß haben Sonja Gerber und Theresa Jüttner trotz der eisigen Kälte.
Ja, es ist was Neues und ich finde es gut, dass ich das probieren kann. Ja, und würde gerne einen Fisch fangen jetzt.
Welche Fische? Hier gibt es keine, glaube ich. Ich glaube, das ist alles nur, ich weiß auch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass noch mal was anbeißt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Doch die Hoffnung für heute muss leider sterben. Kein Fisch hat angebissen. Dennoch müssen die Winterurlauber am Abend nicht hungern und werden mit landestypischen Spezialitäten versorgt. Es gibt Kartoffelklöße gefüllt mit Rentierfleisch, dazu Preiselbeeren und Salat. Reitlehrerin Kjerstin Nilsson erzählt beim Essen gerne über ihre Herkunft, denn sie ist eine echte Sami-Frau.
Sami people are living in 4 countries, traditionally. Norway, Sweden, Finland and Russia.
Samis leben in 4 Ländern, Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Es gibt zwar verschiedene Sprachen, doch alle sprechen Samisch. Hier in diesem Gebiet ist es der Nord-Sami-Dialekt. Das sprechen Samis auch in Norwegen oder Finnland. Heutzutage leben die Samis ein ganz normales Leben und wohnen in ganz normalen Häusern. Doch sie können stolz sein auf ihre ganz besondere Kultur. Am nächsten Tag heißt es wieder warm anziehen. Eine Hundeschlittenfahrt mit Huskies steht auf dem Plan und es gibt samisches Mittagessen im Guati im Sami-Zelt. Und das alles wieder in der Stille und Ruhe der verschneiten Natur. Nicht nur auf dem Hundeschlitten sitzen dürfen die Gäste, sie steuern ihn sogar selbst und versorgen die Hunde nach der Tour mit Wasser. Sonja und Theresa hat's gefallen.
Es war sehr schön. Aufregend und schnell und kalt. Hat riesen Spaß gemacht.
Es war gut. Ja, sehr schön. Ich habe mich gerade an diesen Hund sehr gewöhnt. Kia heißt sie. Wollte gar nicht mehr in ihr Gehege rein, obwohl das hier wohl ihre Schwester ist.
Tiere, Natur, Sonne und Schnee. Eine Winterwoche, die wie im Fluge vergangen ist, findet Theresa Jüttner.
Eigentlich war alles ganz toll. Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist. Also man kann die einzelnen Sachen nicht so miteinander vergleichen. Hundeschlitten fahren ist ganz anders als durch die Wildnis reiten oder Schneescooter fahren. Und jedes war eigentlich ein Highlight für sich. Jeder Tag war anders und neu und toll. Von daher kann man das nicht miteinander vergleichen und ist alles auf jeden Fall eine super Erfahrung gewesen.
Ja, wenn Sie auch mal so eine super Erfahrung machen möchten und dem grauen deutschen Wetter entfliehen wollen, bis Mai liegt noch Schnee in Lappland und da so lange sind die Seen auch noch gefroren. Über die Winterabenteuerwoche in Nordschweden hat meine Kollegin Dagmar Peters berichtet. Und in unserer letzten Folge heute unterwegs auf Bibelwegen sind wir auf den Spuren des heiligen Jakobus. Er war einer der 12 Apostel und er soll auf seinem Weg, das Wort Jesu zu verkünden, bis nach Santiago de Compostela gekommen sein. Dort wird sein Grab vermutet und dorthin pilgern bis heute jedes Jahr tausende Menschen. Seit Jahrzehnten steigt sogar die Zahl der Besucher, die in die gut 90.000 Seelenstadt strömen, um das Grab des Apostels in der Kathedrale von Santiago zu besuchen. Manche sind fromm, manche haben mit dem lieben Gott nicht viel am Hut. Aber warum machen sich dann so viele Menschen auf nach Santiago? Hilde Regeneta ist hingefahren und hat sich zunächst erklären lassen, woher der Name Santiago de Compostela eigentlich kommt.
Compostela, auf Latein ist Campus Stellae, also das Sternfeld, weil ein Siedler, der hier im 9. Jahrhundert nach Christus wohnte, der wurde von einem Stern bis zu einem Grab geführt. Und dann kam ein Bischof aus der Nähe und hat gesagt, das ist bestimmt das Grab von den Jakob. Und dann kam der König von Asturias, hat auch das bestätigt und von daher Santiago, Jakob vom Sternfeld.
Santiago de Compostela verdankt also seine Entstehung und seinen Aufstieg zur Pilgerhauptstadt, dem Reliquienfund und dem Mythos, der sich schnell um Grab und Heiligen rankte. Santiago, der heilige Jakob, als Identifikationsfigur für die verunsicherten Christen Spaniens und ganz Europas, die im 9. Jahrhundert muslimischer Übermacht auf der iberischen Halbinsel gegenüberstanden.
Die christlichen Königreiche mussten sich hinter den Bergen von Nordspanien verteidigen. Nur im Nordwesten konnten die christlichen Königreiche überleben vom muslimischen Angriff. Und dort brauchten sie sozusagen einen Bezugspunkt, brauchten ein Symbol, dringend. Und daher passte ganz gut die Legende, der Mythos von Jakob als Vereinigungssymbol für die Christen.
Über dem mutmaßlichen Jakobsgrab entstand die eindrucksvolle Kathedrale, die heute mit einem wahren architektonischen Stilmix aufwartet. Barock und klassizistisch und innen überwiegend romanisch. In heiligen Jahren, also immer dann, wenn der Tag des Apostels Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt, kann man den Dom durch die Puerta Santa betreten, die heilige Pforte.
Also vor der Puerta Santa stehen jetzt eine Menge Pilger. Theoretisch soll man nur als Pilger diese Tür betreten und man geht direkt zum Apostel, zu einer Skulptur vom Apostel. Und sie gingen also eine Treppe hoch und konnten den Jakob umarmen. Aber natürlich nur die, die gewandert waren. Weil umarmen heißt mit dem Aposteln befreunden. Man ist ein Freund, weil man auch gepilgert hat, so wie der Jakob. Nein?
Schon von außen ist das Portal der Puerta Santa ganz besonders. Schließlich hat es mit Meister Matteo, der bekannteste Bildhauer der spanischen Romanik, gestaltet. Seine Apostel- und Prophetenfiguren sind für romanische Verhältnisse ungewöhnlich lebendig gestaltet, mit individuellen Gesichtszügen.
Auf dem Heiligen Tor sehen wir drei Figuren. Die eine ist der Jakob und rechts und links von ihm sind seine beiden Schüler, die komischerweise und interessanterweise, die sehen genauso wie er. Also es ist dieselbe Figur dreimal. Ne? Die sind Athanasius und Theodorus, die ihn nach, von Jerusalem ja, nach Spanien auf einem Schiff, auf einem Steinschiff nach Galizien gebracht haben.
Im Innern der Kirche stehen die Pilger weiter Schlange vor dem Grab. Für viele ist dies ein sehr bewegender Moment, so auch für diese Frau aus dem Allgäu.
Also ich bin hierher gekommen, eigentlich, weil das schon sehr, sehr lange ein Wunsch ist, mir das einfach ja, anzuschauen. Einfach, ja, das ist einfach ein Ort für uns Katholiken jetzt zum Sehen. Es ist aber auch, sag mal, ja, auch vom Glauben her, doch ist also schon ein bisschen was da.
Die dreischiffige Basilika birgt noch eine andere Hauptattraktion, den Botafumeiro, das wohl berühmteste Weihrauchfass der Welt. 6 Männer braucht es, um das 1,60 Meter hohe Fass in Bewegung zu setzen. Das hängt an einem 30 Meter langen Seil von der Decke. Im Mittelalter hatte es übrigens eine ganz praktische Funktion.
Das Weihrauchfass diente der Hygiene des Innenraums des Doms, weil hier die Pilger ja, schlafen und so für ein paar Tage hier blieben. Und man benutzte das Weihrauchfass als Desinfektionsmittel.
Wer die Kirche nach Westen verlässt, stößt auf eine doppelte Fassade. Die innere, die romanische, heißt Portico della Gloria, Glorienportal. Auch sie ein Werk des bereits erwähnten Meisters Matteo.
Das Glorienportal ist die Verherrlichung des Jakobsweges und des Lebensweges, weil es ist eine Darstellung der Befreiung der Menschen durch das Werk Jesu. Santiago, der Apostel, ist da im Sitz hier auf dem Glorienportal schon als Befreier der Menschen. Er hat schon seine Pilgerschaft beendet und jetzt sitzt hier. Das ist die zweite Figur von Jakob. Wir haben ihn als Pilger kennengelernt und wir lernen ihn jetzt als weisen Mann kennen.
Und als drittes die Darstellung des Apostels als Santiago Matamoros, als Jakob der Maurenschlachter. Sie begegnet einem auf dem Hochaltar der Kathedrale, aber auch auf der Praça do Obradoiro vor dem Westportal. Hier reitet Santiago Matamoros hoch oben auf dem Palast Rajoy gegen die muslimischen Besatzer der Iberischen Halbinsel.
Jakob, wie ich sagte, war ganz wichtig als Symbol für die Reconquista, also die spanische Wiedereroberung gegen die Mauren. Santiago, ja, war auf einmal ein Held, ein Ritter, ein Kämpfer gegen die Mauren. Es gibt sogar eine Legende, die sagt, dass der Santiago während eines Kampfes einfach so erschien und der christlichen Armee geholfen hat.
Jakob als Krieger, als christlicher Held, ist heutigen Pilgern wohl eher fremd. Dennoch strömen sie seit Jahrzehnten wieder in diesen wichtigen Wallfahrtsort des Westens und lassen sich von der Schönheit Santiago de Compostelas in den Bann schlagen. So auch diese drei Brüder aus Geisheim im Rheingau.
Das Erste, was wir getan haben, wir sind zur Kathedrale, durften allerdings nicht rein, weil wir die Rucksäcke noch auf hatten. Dann sind wir zum Pilgerbüro, haben unsere Compostella ausstellen lassen, ganz happy, haben noch eine Schutzhülle dafür gekauft, sind zum Hotel, haben die Rucksäcke abgegeben und dann sofort in die Kathedrale, um uns zu bedanken, dass der Weg gut gewesen ist.
Ja, sich bedanken für einen guten Weg, das tun sicher viele Pilger, wenn sie dann ihr Ziel erreicht haben. Santiago de Compostela, Hilde Regenitter ist fürs Domradio dort angekommen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und in der Reihe Sehnsucht stellen wir Ihnen jetzt passend zu unserem Bibelwegsziel Santiago de Compostela Musik aus Galizien vor. Denn im Süden dieser spanischen Region liegt die Stadt Urense. 100.000 Einwohner leben hier an einem ganz besonderen Abschnitt des Flusses Minho. Früher bescherte er den Menschen reiche Goldvorkommen, später zog er die Römer an mit seinen drei heißen Quellen, um die herum heute immer noch Thermalbäder gebaut sind. Und ansonsten ist das Stadtbild geprägt von Bauwerken der Dominikaner, von Franziskanern und Jesuiten, die sich hier am frühen Bischofssitz niedergelassen hatten. In den vergangenen 20 Jahren ist es vor allem eine Musikerin, die den Namen der Stadt Ourense im Gespräch hält. Christina Pato ist hier aufgewachsen und hat ein regionales Instrument zur Welt rumgeführt, die Gaita, den galizischen Dudelsack. Sie spielt darauf Musik zwischen Jazz und Tango und das auf der ganzen Welt. Von Indien über Jerusalem bis Mexiko stand sie schon auf der Bühne, auch in der New Yorker Carnegie Hall zum Beispiel. Christina Pato, wir hören von ihr jetzt den Gaitango. Und mit Christina Pato und ihrem Gaitango endet die heutige Reisesendung. Ich wünsche Ihnen schon mal einen guten Rutsch und viele gute Vorsätze, Reisevorsätze für das nächste Jahr. Nächste Woche machen wir mit der Reisesendung Pause. Da übertragen wir nämlich um 10 Uhr das Pontifikalamt zum Hochfest Erscheinung des Herrn. Ich sage Tschüss und danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.